Werte Zuhörerschaft, es ist wieder soweit. Hier ist Folge für Folge der Serienpodcast mit Episode 202. Und wer hätte das gedacht? In der Tat, dem letzten Deep Dive für dieses Jahr. Bevor wir da aber loslegen und ihr von uns erfahrt, um was es überhaupt geht, worüber wir heute und die nächsten paar Wochen quatschen, hole ich mir natürlich erstmal meinen geliebten Kompagnon, den Goran, dazu. Ich grüße dich, mein Bester.
Ich grüße dich. Hallo, Leute.
Bist du gehypt? Bist du vorbereitet? Bist du eingelesen? Bist du eingeschaut?
Letzteres Jahr, das davor, mal schauen.
Ich sehe schon. Ich muss heute wahrscheinlich wieder sehr viel Arbeit, Aufbauarbeit Ost leisten.
Wenn ihr so heißt, okay.
Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, die Redewendung geht anders, aber ich habe sie gerade irgendwie nicht mehr anders zusammengekriegt. Stichwort.
Im Westen nichts Neues oder so.
Ja, du weißt, Stichwort Spaghetti im Kopf. Ja. Okay, jetzt aber ganz ohne Spaghetti. Ich mache kurz die Einleitung, Goran, du darfst gleich, oder? Ist das okay so für dich?
Ja, passt.
Okay, alles klar. Und zwar, worum geht es denn heute und die nächsten 5 Wochen? Wir haben es ja beim letzten Mal, als wir eine Sonderausgabe unseres Formates Cringe oder Binge gemacht haben, in der wir über Citadel Diana geredet haben, falls ihr das nicht mitbekommt oder gehört haben solltet, was ich eigentlich überhaupt nicht glauben kann, weil da draußen haben wir nur absolut abgefahrene und richtig gute und eingesessene Stammzuhörer, die natürlich alles hören. Jedenfalls, dort haben wir schon angeteasert, wir machen noch einen Deep Dive und zwar zu Dune Prophecy. Erschienen am 18.11. auf Sky und Wow, Hashtag No Werbung. Ich will es nur der Vollständigkeit halber erwähnen, damit ihr wisst, wo ihr hinsurfen müsst, um das zu gucken, worüber wir heute reden. Apropos reden. Goran bekommt jetzt die offiziellen 30 Sekunden, um uns den Inhalt der ersten Folge zusammenzufassen. Ist das okay, Goran? Bist du startbereit?
Okay.
Ich wollte es mal anders machen. Ich wollte dir ein bisschen Vorlauf lassen. Ich wollte es nicht immer so abrupt machen, so wie sonst, dass du so geschockt bist, sondern dass du seelisch und moralisch darauf eingestellt bist. Von daher, fühlst du dich gut? Können wir loslegen?
Klar. Ja.
Okay. Also okay, dann würde ich jetzt auf Start drücken. Ist das okay, ja?
Ja.
Okay.
Ich bin jetzt völlig überfordert, aber ja.
Jetzt habe ich dich anders aus dem Konzept gebracht. Okay, 3, 2, 1, los.
Weil es gibt nicht viel zu erzählen. Wir sind in so einer postapokalyptischen Zukunftsversion von einer Föderation, aber schlechter mit Herrscherfamilien. Und wir sehen eigentlich nur, wie Valia oder wie sie heißt, eine Schwesterschaft aufbaut oder ausbaut und alle Herrscherfamilien und infiltriert, um einer Prophezeiung gerecht zu werden. Das ist so im Groben die Handlung. Mehr war das nicht.
Ja, okay. Ja, es ist okay. Kann ich mitleben.
Ja, ich habe tatsächlich gerade vorher überlegt, wer du mir die Zeit gegönnt hast mit der Vorbereitung, was ich da erzählen könnte, aber...
Dir ist nichts eingefallen, oder was? Hä?
Nee, das Problem ist, da komme ich gleich, wenn du mich fragst, wie es bei mir oder wie es mir gefallen hat, komme ich, glaube ich, ausführlicher dazu, aber tatsächlich ist es einfach Spaghetti im Drehbuch, würde ich jetzt behaupten.
Okay, Spaghetti zieht sich heute durch. Dass ich noch Hunger bekomme.
Vielleicht hast du ja Hunger, deswegen hast du mit den Spaghetti angefangen.
das kann gut sein.
Nee, aber bevor wir jetzt da eintauchen, frage ich dich lieber mal zuerst. Wie hat es dir gefallen?
Die Frage ist scheiße.
Okay, bist du gehypt?
Ja, weil ich das Ding ist, ich glaube, bei uns werden vermutlich im Rahmen dieser Serie und vermutlich auch schon davor gehen unsere Welten, glaube ich, ziemlich auseinander.
Ja.
Weil du mal im Nebensatz mir gegenüber hast fallen lassen, dass du irgendwann mal einen alten Film geguckt hast, der Dune hieß. Ich schließe darauf, das ist vermutlich dann die Dune-Verfilmung von 1984 von David Lynch.
Hört sich richtig an.
Mit Sting als Bösewicht?
Wenn du das sagst.
Gut. Ihr seht schon, Leute, wo das hier hinausläuft.
Lass mich raten, du bist ein Die Hard-Fan, gell? So war das doch.
Das Ding, nein, man muss halt aufpassen. Also man muss aufpassen mit so einer Charakterisierung, weil da draußen gibt es vermutlich echte Die Hard Fans, die nämlich alle 96 Romane gelesen haben und jeden Film und die Romane nach den Filmen nochmal rückwärts gelesen. Und das sind echte Die Hards. Ich bin einfach nur, ich bin Fan des Settings. Ich kenne natürlich den David Lynch-Film, ich kenne die 2000er-Umsetzung, aber auch eher nur, weil ich weiß, dass sie damals im Fernsehen lief. Und ich kenne natürlich die Verfilmung von Denis Villeneuve von 2000. Ach,
es gibt schon drei Aufschläge.
Ja.
Ah, okay.
Ja. Okay. Ja, also das um die 2000er war auch so, glaube ich, für einen Sci-Fi-Channel, war, glaube ich, auch so Serien, Miniserien-mäßig. Also David Lynch hat einen Film gemacht und Denis Villeneuve hat zwei Filme gemacht und der dritte stand jetzt wohl in der Mache. Und davon, also speziell von den Denis Villeneuve-Filmen, habe ich mich natürlich übel anfixen lassen. Und deswegen gehe ich da vermutlich mit einer ganz anderen Einstellung rein als du. So, das mal als kleiner Exkurs. Jetzt aber, wie hat mir die Folge gefallen? Ich bin auch wie immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil ich finde, die hat ein ganz schönes Tempo. Das geht gerade, der Anfang ist so ziemlich Schlag auf Schlag. Es werden sehr viele Figuren eingeführt. Man muss sich wirklich sehr viele, also oder andersrum, ich habe zumindest das Gefühl, mir sehr viele Namen merken zu müssen. Man darf an der Stelle vielleicht nicht vergessen, dass du und ich, dass wir die Serie vielleicht noch ein bisschen anders gucken, weil wir danach ja in Anführungsstrichen darüber reden müssen.
Dürfen.
Das war dann ein bisschen viel. Das hat mich schon fast so ein bisschen erschlagen. Ansonsten, ich mag das Setting. Es ist Dune, es ist dunkel, es ist so eine Form von, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Mittelalter Cyberpunk, irgendwie sowas dazwischen und es holt mich irgendwie schon ab. Also in der ersten Folge, wie du schon gesagt hast, in deinem Dings, es ist noch nicht wirklich viel passiert, aber grundsätzlich bin ich dabei und ich habe mal Bock auf die restlichen 5 Folgen. Hm. So. Und du bist vermutlich entsprechend zurückhaltender, zumindest auf Basis deines Wrap-Ups, richtig?
Richtig. Also,
okay.
Denn, weil du gerade mit dem Worldbuilding angefangen oder mit dem Setting angefangen hast, ja. Das ist so gar nicht meins. Also ich kann mich erinnern, dass mir auch deswegen der Film damals, wenn es der 84er war, und es muss er ja gewesen sein, überhaupt nicht getaugt hat. Also dieses düstere Erwachsene im Vergleich. Also ich kann mich erinnern, dass ich habe damals den Vergleich zu, ich weiß nicht, Star Wars gezogen, Star Trek gezogen und es war mir zu düster, es war mir zu trist. Mhm. Und auch jetzt ist es wieder so, es fehlt Farbe in den Bildern gefühlt.
Mhm, die sind sehr entsättigt, ja, gewöhn dich dran.
Genau, das ist das eine, das ist nicht unbedingt meins, das kann man schon machen. Also ich kann mich erinnern, ich habe Sandman gesehen, Staffel 1, das fand ich, das geht auch ein bisschen in die Richtung, aber jetzt nicht so extrem in meiner Wahrnehmung und da fand ich es gut, aber in dem Fall kommt halt auch dazu, dass ich weiß nicht, was ich von diesen Welten halten soll. Also wir haben wieder diese Anspielungen auf diese weit in der Zukunft liegende Geschichte auf diesem Sandplaneten. Wahrscheinlich der namengebende Dune, vermute ich mal. Mhm. Oder wie auch immer der heißt. Und dann haben wir halt diese anderen Planeten, die wir jetzt auch nicht wirklich kennenlernen. Wir sehen Gebäude, wo wir nicht wissen, was sind das für Gebäude, welche Bedeutung haben sie. Wir sehen sehr viele, wie du schon gesagt hast, Gesichter, Namen, einen Zeitsprung von 30 Jahren relativ früh, wo du quasi sofort wieder an neue Schauspieler für dieselbe Figur gewöhnen musst, ohne wirklich verstanden zu haben, warum du das jetzt machen musst. Sind die Charaktere noch nicht so, sind noch so unnahbar. Also so richtig tief tauchst du ja nur in die Prinzessin ein. Wie heißt sie denn?
Ines.
Ines, genau.
Du meinst sie, die Neunjährigen heiraten soll?
Genau.
Ja, ja, Ines, ja. Ines.
Also die wird ein bisschen vorgestellt. Dann hast du natürlich die zwei Schwestern, also vornehmlich diese Valia. Mhm. Valia?
Ja.
Und so ein bisschen diesen Imperator oder Kaiser, wie auch immer der heißt, dann in Deutsch ist Kaiser oder Imperator? Emperor auf Englisch?
Imperator.
Imperator. Mhm. Das sind so die, und natürlich dieser Soldat, dieser, an wen erinnert mich denn der? Der hat doch irgendeine berühmte Rolle gespielt. Mhm. Der hat doch irgendeine skandinavische Figur gespielt. Mhm. Ah, war der nicht aus Vikings?
Ja.
Ist das nicht der Hauptdarsteller aus Vikings?
Ja.
Wie heißt der?
Du meinst der Schauspieler oder meinst du die Rolle?
Ja. Der Schauspieler.
Travis Fimmel.
Ah, du bist gut. Du bist sehr gut. Daher kenne ich den genau. Mhm. Und das sind so die so ein bisschen im Kopf bleiben. Der Rest ist irgendwie austauschbar. Und gut, jetzt der Junge nicht, der Neunjährige, der dann hops geht. Aber es ist, wie du es auch gesagt hast, in einem Tempo, wo du sagst, okay, also da war House of the Dragon noch langsamer teilweise.
Und ja.
Mir erschließt sich jetzt noch nicht, und das ist das Problem, warum sie diese Pace haben. Also kommt jetzt noch so viel Story. Ich meine, wollen die jetzt diese 10.000 Jahre, es gab ja diese Anspielung gleich am Anfang, mit der Einblendung 10.000 vor Atreides oder wie ich hieß?
Ja.
Paul Atreides?
Ja.
Unterbewusstsein, da ist irgendwas abgespeichert. Wollen die das aufholen oder bleiben wir in diesem Zeitraum?
Die bleiben in dem Zeitraum.
Dann verstehe ich dieses Tempo nicht. Dann verstehe ich dieses Tempo gar nicht. Und das ist so das, was mich jetzt einfach so, ohne die Handlung jetzt genauer zu thematisieren, erst einmal am meisten stört. Also wie gesagt, zu viele offene Fäden, gleich am Anfang, die so reingeworfen werden, mit zu viel Geschichte, mit zu viel Tempo. Mhm. Setting ist nicht meins. Also ich bin skeptisch, ob ich mich noch erwärmen kann, ehrlich gesagt. Mhm.
Alter, du hast zu mir gesagt, als ich gefragt habe, wo wir das machen wollen, hast du gesagt, du hast den Trailer gesehen und du bist dabei.
Ja.
Hast du da von dem Setting gar nichts mitgekriegt?
Nee, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es dann doch lockerer wird.
Okay. Nee, ja, also, dann sei mal froh, dass du die beiden Filme nicht gesehen hast.
es gibt wahrscheinlich einen Grund. Vielleicht erwärme ich mich ja noch, aber vielleicht greifen wir das mal so Themen oder ja, themenspezifisch auf, so clustermäßig. Nehmen wir mal die Schwesternschaft.
Ja.
Da weiß ich schon gar nicht, was ich davon halten soll. Also, was ist das? Also, ich habe so eine verquere Wahrnehmung zwischen. Einerseits sind das Zaubererinnen oder Zauberinnen, das sind ja alles, ist ja eine Schwesterschaft, nur Frauen. Sind das Zauberinnen, weil die eine kann ja dann Jedi-mäßig mit Mind-Tricks die andere zu bringen, sich einen Dolch in den Hals zu stoßen.
Mm.
Man hat Prophezeiungen, Visionen und sowas. Also scheinbar ist da was da. Und dann haben sie so Taschenspielertricks, um sich im Austausch also wenn sie neben ihren Herrschern stehen und sich gegenseitig Informationen zu schustern, dann ist das nicht mit irgendwelchen Visionen oder Gedankenverschmelzungen oder sonst, sondern sie stehen da und machen Zeichensprache. Mhm. So relativ plump, dass es die anderen eigentlich wahrnehmen könnten. Und wo du sagst so, okay. Also ich kann das noch nicht greifen. Ist das also was ist das ein Zaubererorden oder ist das ein eigentlich für alle offen, die nur intrigant genug sind oder was sind das Kämpferinnen, weil die werden ja ausgebildet und kommen dann. Also ich kann es nicht greifen. Vielleicht kannst du mich da aufhellen, ohne zu sehr zu spoilern. Also ich vermute mal, dass diese Orden dann auch noch in den Filmen eine Rolle spielt, 10.000 Jahre später, oder?
Mhm.
Ist denn das so? Ist der wichtig, der Orden?
Mhm. Also ich find's zumindest wichtig.
Weil also.
Und ich find's auch interessant.
Okay.
Ja.
Aber findest du es interessant, weil du weißt, wie es weitergeht oder wie es in der Folge jetzt erzählt wurde?
Weil ich, ja, das ist natürlich jetzt, dieses Mal ist es nämlich genau umgedreht, ja, weil diesmal kenne ich nämlich den ganzen anderen Shit und du gehst eigentlich komplett plank in diese Serie rein.
Aber sowas von, ja.
Ne? Und es ist, du weißt gar nicht, was diese Schwesternschaft ist, wie, was das später mal wird und so weiter und was die so macht und auch was diese Macht der Stimme ist und so weiter und so fort. Das ist schwierig. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du der vermutlich, keine Ahnung, vor 30 Jahren oder wann überhaupt, keine Ahnung, die David Lynch-Umsetzung gesehen hast. Oder ansonsten gar nichts. Ah, das ist schwierig, ja, das ist schwierig.
Ja, aber es muss ja losgelöst betrachtet werden können. Also, wie findest du denn die Umsetzung bislang so? Jetzt nur diesen Start, wir sehen quasi den Anfang des Ordens scheinbar, der relativ schnell aufgebaut wird, etabliert wird und dann auch die Machtübernahme.
Ja, was meinst du mit Machtübernahme?
Naja, Valja ist ja eigentlich nur eine Schwester, würde ich jetzt sagen.
Ach so,
und
sie ist die Oberin.
Nee, zu dem Zeitpunkt nicht, wo die Serie startet, ist sie einfach
Nein, richtig, da ist sie ja noch eine Schwester, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob sie damals dann sogar schon eine ehrwürdige Mutter war, weil das sind nämlich dann die ausgebildete und vollwertige Mitglieder dieses Ordens, werden ehrwürdige Mutter genannt. Mhm. Aber da sie auch zumindest eine schwarze Robe trägt, würde ich mal so weit gehen und sagen, dass sie damals schon eine war. Ja, aber, also, ich würde mal behaupten, also, oh, okay, fangen wir mal, okay.
Ursuppe.
Ich glaube, wir müssen an der Stelle, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen vorher und auch ein bisschen übergeordneter anfangen, weil ich habe das nämlich schon in der ein oder anderen Rezension so ein bisschen mitbekommen. Jetzt bist du jemand, der davon gar keinen Plan hat. Jetzt gibt's aber Leute, die zum Beispiel jetzt die aktuellen Verfilmungen von Denis Villeneuve, die das eigentlich ganz cool fanden. Die sind da ins Kino gegangen, haben gesagt, hey, ja, finde ich ganz interessant. Ja, hat mir Spaß gemacht, hat mir getaugt, kann ich was mit anfangen. Und jetzt siehst du diese Serie, Dune Prophecy. Und das ist an der Stelle, ist das für diese Serie, ist das Fluch und Segen zugleich. Weil der Segen an der Stelle ist, du hast eine Attention des Todes. Das ist alleine durch diese natürlich dann auch Oscar-prämierten Umsetzungen, die letzten Jahre über die Bildschirme flimmerten. Und natürlich nicht vor 20 Jahren über die Bildschirme flimmerten, sondern wie gesagt, Teil 2 ist, glaube ich, von letztem Jahr oder vom vorletzten Jahr, ich weiß gar nicht. Aber das sagt den Leuten noch was. Die haben diesen bildgewaltigen Epos vor sich. Geile Bilder. Story, gut, die Story ist bekannt, ist eine Buchverfilmung, aber auch gut umgesetzt. Absolut granatenmäßig abgefahrene Soundtrack-Untermalung von Hansi Zimmer. Wem sonst, ja? Dem Besten überhaupt. Und mit der Erwartungshaltung gehen die Leute dann halt rein, sehen, oh geil, es gibt eine Dune-Serie. Boah, geil, Mann, die muss ich mir ergeben. Und das Ding ist halt, und das ist dann der Fluch, diese Dune-Serie ist nicht die Filme. Weißt du? Es spielt, wie du schon gesagt hast, 10.000 Jahre vor den Handlungen der Filme, so möchte ich es jetzt mal sagen. Es ist nicht die Bildgewalt eines Denis Villeneuve. Es ist nicht der wummernde, hämmernde und eindringliche Soundtrack eines Hans Zimmer. Und storymäßig weiß ich nicht, weil das Ding ist, ich finde es interessant, den Ansatz. Weil was diese Serie macht, ist nämlich, sie, wenn man so will, ist das eine Origin-Serie, weil sie sich nämlich der Anfänge und der Entstehungsgeschichte des Ordens, die dann später heißt dieser Orden Bene Gesserit. Jetzt heißt es noch die Schwesternschaft und später wird dann aber der Orden Bene Gesserit daraus. Also ist wahrscheinlich dann einfach nur ein Rebranding oder so, keine Ahnung. Aber die Grundzüge sind da. Innerer Zirkel, nur Frauen, wir haben in der ersten Folge schon einen Eindruck davon bekommen, was später so ziemlich alle Bene Gesserit können, nämlich diese, das nennt sich die Macht der Stimme. Das, was du gesagt hast, Zaubern, ist kein Zaubern. Es ist
Spoiler nicht.
Was denn?
Spoiler nicht. Das wird doch sicher in der Serie noch erklärt, oder?
Okay, dann lass ich's weg. Dann lass ich's weg. Ich sag nur so viel, es ist kein Zaubern. Aber ich zum Beispiel als ich sag jetzt, ich will es nicht Kenner sagen, weil ich die Bücher nicht gelesen habe, aber ich sag jetzt Kenner, weil ich tiefer drin bin als du. Einfach nur für den Vergleich. Als Valya gegen Dorathea die Stimme anwendet, Alter, ich hab Gänsehaut des Todes gekriegt. Weil das halt ein Stilmittel ist und später wichtig wird. Und auch die, was du zum Beispiel gesagt hast, ja, diese Fingerspiele, was jeder sehen kann. Also du musst das so sehen, es gibt einen Imperator, das ist feudales System mit Lehnsherren, es gibt adlige Häuser, hast du ja jetzt schon mitbekommen. Es fällt ein Name zum Beispiel, die beiden Schwestern entstammen aus dem Haus Harkonnen. Mhm. Hast du schon mal als Name gehört. So. Dann hast du ja gelesen und auch schon gehört, Atreides ist zum Beispiel ein Haus, wo zum Beispiel auch der Schwertmeister von Ines herkommt. Das ist Kieran Atreides. Also der kommt zum Beispiel aus dem Haus Atreides. Ja. Dann der Imperator kommt aus dem Haus Corino und Pruvit, der kleine Neunjährige, der Ines heiraten soll, kommt aus dem Haus, ach, keine Ahnung, es war im Deutschen wurde es sehr italienisch ausgesprochen, aber ist egal, es gibt verschiedene Häuser. Und jedes dieser Häuser, jetzt muss ich überlegen, stimmt das zu oder stimmt das nicht zu? Ja, doch, jedes dieser Häuser bekommt halt, ich sag jetzt mal, so ein Mitglied dieser Schwesternschaft zur Seite gestellt als Rat. In dem Sinne. Aber die Schwesternschaft untereinander, so wie du das ja auch bei der Diskussion des Imperators mit seinem zukünftigen, was ist denn das, wenn die Kinder heiraten, was sind denn dann die Männer?
Schwager?
Nichts, oder?
Warte mal. Stimmt, warte mal. Schwiegervater?
Also egal, also der ist ja da, der sitzt ja mit dem Vater von dem Pruvit draußen und handelt so ein bisschen Hochzeitsbedingungen aus, so von wegen, ja, kriegst eine Flotte und so weiter und so fort. Und du hast ja gesehen, beide Häuser haben eine ehrwürdige Mutter zur Seite gestellt, aber, und das ist im Prinzip das interessante Konstrukt darunter, die Bene Gesserit, und du hast es ja auch schon mitbekommen, die verfolgen natürlich, also die sind nach außen hin sind sie natürlich, ich sag jetzt mal, Ratgeber und so weiter und so fort, aber intern als innerer Circle verfolgen die natürlich ihre eigenen Ziele. Hast du ja mitbekommen, indem zum Beispiel dann die beiden Schwestern miteinander kommunizieren untereinander. So von wegen, ha, wir müssen das machen. Nein, die Hochzeit hat Vorrang, wir müssen das machen, weil die ihr eigenes Ziel verfolgen. Die haben ja diese Gendarbank, weil sie ja im Prinzip wirklich die perfekten, besten Herrscher haben wollen. Und das ist zum Beispiel so ein Konstrukt, wie gesagt, das ist halt schwierig an der Stelle, weil das ist natürlich das darunterliegende Konstrukt, was dir halt komplett fehlt. Ich finde es halt interessant, weil diese Serie jetzt im Prinzip ja so eine Origin-Story der Bene Gesserit ist und du ganz genau weißt, dass das eigentlich im Hintergrund, das ist der absolut perfekte Nährboden für Intrigen, Spekulationen, Machenschaften und was weiß ich nicht alles.
Das finde ich jetzt spannend, wenn ich da jetzt mal reingrätschen darf, weil du hast jetzt doch einen relativ langen Exkurs in die Richtung.
Ja, tut mir leid.
Alles gut, aber das habe ich ja, oder das hat man uns ja in der Story ja auch schon alles erzählt. Mhm. Du hast jetzt den Spoilerbereich rausgelassen, aber ich stelle mir jetzt folgende Frage, also ja. Wenn die jetzt nach 30 Jahren, also der Zeitsprung in der Serie sind 30 Jahre, davor waren sie wohl so ein eher hehrer Haufen, also auch schon mit Berater-Ambitionen, aber jetzt nicht mit der Ambition hier eine Machtbasis zu schaffen, sondern...
Na gut, die alte, die gestorbene Mutteroberin, Rakela, war ja schon, die hat ja angefangen mit der Gendatenbank. Nur Dorathea als, ich sag jetzt mal, Nachfolgerin in spe hat halt der Ansatz von Rakela nicht gefallen und hat gesagt, nein, wir müssen quasi wieder zurück zu unseren eigenen Werten. Wir dürfen jetzt hier nicht so machtversessen drauf sein. Aber siehst ja, Valia ist ja zum Beispiel, es muss eine Schwester auf dem Thron sitzen. Das ist das oberste Ziel.
Genau, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Also wir reden jetzt von diesen 30 Jahren. Davor waren sie zwiegespalten. Sie nannten sie ja Fanatiker, also die einen, die ein Fanatiker.
Ja.
Also die sich quasi gegen diese Genmanipulation gestellt haben.
Ja.
Aber der Machtkampf ist ja ausgefochten, so ungefähr. Und jetzt sind sie
ja
kurz...
Ja, jetzt. So, aber jetzt. Das wird noch thematisiert werden. Es wird garantiert Zeitsprünge geben. Also jetzt bist du ja einfach nur vor vollendete Tatsachen gestellt, dass Valia 30 Jahre später anscheinend ja ihren Willen hat, sie ist Oberin, sie kann damit im Prinzip die Richtung des Ordens lenken oder der Schwesternschaft lenken. Okay. Aber da wird es garantiert, wird es Rückblenden geben, weil nur weil Dorathea sich selbst erstochen hat, heißt es ja nicht sofort, die muss dann ja alle unter sich sammeln. Okay. Oder ich weiß nicht, die wird ja nicht die halbe Schwesternschaft auslöschen, so nach dem Thema, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und das wird garantiert auf zwei Zeitebenen stattfinden, diese Serie. Garantiert.
Okay, nehme ich mal so hin und dann unterbreche ich meine Nachfragerei an der Stelle, weil, ja, okay, passt. Sonst gehen wir in den Spoiler-Bereich, das macht keinen Sinn. Okay, passt. Gut. Dann lassen wir mal das Thema Schwesterschaft beiseite.
Okay.
Ein Themenblock, der mir gut gefallen hat, war dieses postapokalyptische. Also haben die keinen Atomkrieg gezeichnet, sondern einen wahrscheinlich galaxieübergreifenden Krieg zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz, / Maschinen.
Richtig.
Also, was ja auch dem Zeitgeist jetzt entspricht. Jetzt ist ja gerade bei uns auch überall KI in aller Munde und die ersten kommen auf mit, es ist eine wirkliche realistische Gefahr, dass KI tatsächlich irgendwann mal Gefahr für Menschen sein könnte und eine Bedrohung sein könnte. Mhm. Und das scheint ja ein Thema gewesen zu sein. Ist das, also mir gefiel auch diese Bilder und die Konsequenzen daraus sind auch schlüssig. Also wir haben einen Krieg gehabt, die Menschen konnten sich durchsetzen, gerade noch so, würde ich sagen, unter großen Verlusten. Und als Konsequenz haben sie diese Technologie verboten. Also alles wahrscheinlich, was mit künstlicher Intelligenz oder irgendwie autonomen Maschinen zu tun hat, ist verbannt und verboten.
Ja, Denkmaschinen oder denkende Maschinen heißt es ja. Mhm.
Genau, in dem Fall jetzt Denkmaschinen, denkende Maschinen. Und in Konsequenz wählen sie, obwohl sie Raumfahrt beherrschen und theoretisch auch Roboter und sowas einsetzen könnten, Laserwaffen und so weiter einsetzen könnten, fahren sie das scheinbar recht weit runter auf das Minimum. Also so Sachen, die sie dann zulassen. Also wir sehen noch Holoprojektoren, also Holotische und sowas sehen wir noch. Oder wie auch immer die Technik dann funktioniert. Aber wir haben ja quasi auch so ein Setting, das Gebäude scheinbar aus Stein und Holz bestehen.
Ja.
Und sie kämpfen auch mit Schwertern und so weiter. Also auch wenn es jetzt futuristische Schwerter sind, die irgendwie noch so ein Kraftfeld projizieren und was weiß ich, was alles. Also,
es gibt aber auch Energiewaffen.
Okay, die kamen nur nicht vor, okay.
Haben sie nur nicht gezeigt, ja, das ist richtig. Ja. Aber im Prinzip, vergleichbar mit uns, würde man sagen, es ist alles verbannt worden, was einem Computer gleichkommt.
Sowas
wie Computer gibt es nicht mehr.
Okay, da stellt sich jetzt mir die Frage, wie funktionieren Raumschiffe? Aber gut, da würde
ja.
Schieben wir mal auf die nächste Folge, das kommt sicher irgendwie noch vor.
Weiß ich nicht, weil es ja...
Moment, lass mich meinen Punkt noch zu Ende führen. Also haben dieses Setting, dieser Part gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Ich mochte auch diese Rückblenden. Ich fand's, weiß nicht, ob ich es nachvollziehbar finde, dass quasi so ein, glaube ich, es waren 130 Jahre oder 180 Jahre nach diesem
116.
KI-Krieg. Okay. 116 Jahre nach diesem KI-Krieg. Ich weiß nicht, ob man da wirklich schon alles so verbannen kann und dann schon in Steintempeln lebt, die aussehen, als würden sie schon 100 Jahre stehen. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich spitzfindig von mir. Aber ich mochte das und ich frage mich jetzt, ist das Thema KI jetzt einfach nur eine Einleitung, um auch zu erklären, warum das Setting so ein bisschen sparsam wirkt? würde ich es behaupten. Oder ist, wird das nochmal thematisiert? Weil wir sehen ja dann auch den Neunjährigen, der dann plötzlich so ein kleines Maschinentool auspackt oder Spielzeug auspackt, das offensichtlich ja auch ein Advanced Roboter ist.
Ja, sein kleiner Robotergecko.
Mhm. Ist das ein Thema? Kommt das nochmal? Antworten Sie mit Ja oder Nein.
Meinst du jetzt im Rahmen der Serie oder im also im Großen und Ganzen spielt das keine Rolle. Das ist halt einfach, das ist das Setting, as it is. Das ist wie bei Terminator. Das Setting ist Menschen gegen Maschinen und da wird einer in der Zeit zurückgeschickt. Und so ist es im Prinzip bei Dune. Es gibt den Krieg gegen die Denkmaschine. Das hat natürlich dann ein bisschen was zur Folge. Wie gesagt, es gibt keine Rechner, deswegen müssen die Aufgaben jetzt Menschen übernehmen. Dafür gibt es durchaus dann sehr spezialisierte Menschen, die dann...
Okay. Da greif nichts vorweg. Das möchte ich mir...
Ja, genau. Aber das ist, also inwiefern jetzt im Prinzip das Aufzeigen, dass es doch noch denkende Technologie gibt in Form von diesem kleinen Spielgecko von Prove It, weiß ich, ich glaube, das wird keine große Rolle mehr spielen. Ich glaube, in dem Kontext wurde es einfach nur genutzt, um die Schwäche des Imperators zu zeigen. Mhm. Weil Prove It packt ja dieses Spielzeug aus. Desmond Hart, in Anführungsstrichelchen, ersticht den Gecko. Mhm. Also er fängt ihn zumindest mit seinem Messer. So. Und dann fordern ja alle davon, hey, das ist alles illegale Technologie. Imperator, mach was. Aber hey, das ist der zukünftige Bräutigam deiner scheiß Tochter. Und du merkst halt, als er dann im Prinzip sagt, ja komm, wir haben eigentlich andere Themen, sondern ein Thema, lass uns doch einfach hier auf die Verlobung fokussieren. Und ja gut, okay, komm, das war jetzt einfach mal so ein kleiner Lapsus zwischendurch. Merkst du ja schon, sieht man auch durch die Kameraführung. Und man kann es an den Gesichtern, also meinte ich zumindest, ganz gut ablesen, dass die Leute im Saal verwundert waren. Dass der Imperator nicht durchgegriffen hat, also nicht stark gesagt hat, nein Leute, das geht nicht, sondern sich halt von allen Seiten beeinflussen lassen und dann zurückgerudert ist.
Allen voran ist ja die Frau des Imperators ja da so schockiert oder.
Ja, aber ich glaube, der Vater von Prove It ja auch. Der ist ja auch reingesprungen. Ich meine, das ist natürlich, was hat er denn, hat er eine andere Wahl? Auf der anderen Seite, er hat ja gesagt, er braucht die Schiffe des Vaters seines zukünftigen Schwiegersohns. Mhm. Damit er speziell auf Arrakis, aka Dune, einsatzfähig bleibt. Mhm. Das heißt, er ist auf diese Zweckverbundenheit angewiesen. Mhm. Wenn der jetzt vor versammelter Mannschaft den Sohn abgemurkst hätte, dann ist der Deal am Sack und der kriegt keine Schiffe. Mhm. Also auf der einen Seite kann man es halt schon nachvollziehen, auf der anderen Seite hat Valia ja auch schon angedeutet, Position des Imperators zu schwächen und so weiter und so fort, um da eventuell irgendwann jemand anders einzusetzen. Ich sag nur Ines als zukünftige Schwester, Zwinker, Zwinker, Zaunfall. Aber von daher würde ich sagen, dass die Denkmaschine, die wir jetzt gesehen haben, und auch die Denkmaschinen in Zukunft keine Rolle mehr spielen werden. Das war einfach nur mal, weil es gehört zur Story, es gehört zum Worldbuilding, und jetzt hat man nochmal gezeigt, dass selbst so ein kleiner Spielgecko die halbe Halle in absolute Aufruhr versetzt hat. Mhm. Also von daher hat es schon reingepasst. Es hat im Prinzip zur Charakterisierung des Imperators beigetragen. Aber ich glaube, in Zukunft wird das in dieser Serie, zumindest in dieser Staffel, wir haben nur noch 5 Folgen, wird das keine Rolle mehr spielen. Nein, denke ich nicht.
Das ist für mich die perfekte Überleitung zu Desmond Hart.
Mhm.
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist er... Also ich erzähle dir mal, wie ich den wahrgenommen habe.
Ja.
Das scheint, also er wird gezeichnet als Kriegsveteran.
Ja.
Einer ist ein sehr besonderer, weil scheinbar überlebte Kriege, die sonst keine überlebt. Also wie war die Formulierung? Du hast jetzt 7 Kriege überlebt, während die meisten nicht mehr den ersten überstehen. Mhm. Also er scheint auch ein Überlebenskünstler zu sein.
Sprichwörtlich, ja. Mhm.
Ja, ja, genau. Wir haben dann irgendwie so eine Andeutung. Der Imperator sieht ein Video. Ich glaube, es ist Desmond Hart in diesem Video.
Mhm, denke ich auch, ja.
Was soll das sein? Sandsturm oder soll das dieser große Sandwurm sein?
Das ist ein Sandwurm. Mhm.
Der wohl auf ihn zustürzt, um ihn zu fressen. Und er hat ja davor dem Imperator erzählt, er ist irgendwie verschluckt worden oder ist irgendwie, hat das Gefühl, dass er untergetaucht ist und dann war er plötzlich wieder da.
Mhm.
Jetzt sehen wir auch zum Schluss noch die Szene, wo er mit dem Neunjährigen redet, der mit seinem Spielzeug versteckt, also das Spielzeug versteckt hinter sich hat, redet und dann irgendwie, ich hätte jetzt gesagt, von der Szene her, dafür sorgt, dass das Spielzeug in ihn, also dieser KI-Gecko in ihn reinkriegt oder sich auflöst und dadurch aber eine chemische oder irgendeine Reaktion im Körper des Jungen auslöst, die ihn dann tötet unter größten Schmerzen. Und davor hält er so einen quasi mehr oder weniger Monolog. Er redet zwar mit dem Jungen und das ist ihm leid, du sagst auch, aber darüber, dass er jetzt einen heiligen Kampf führt, im Endeffekt hätte ich es gesagt. Und jetzt komme ich zu meiner Einschätzung. Er verkörpert irgendwie eine Gegenbewegung zu den Schwesternschaft.
Ja, 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 sehe ich auch.
Mhm. Geht's da jetzt in die, ohne dass du ins Detail gehen musst, geht das jetzt in die Richtung, dass wir jetzt hier einen Sith sehen, der sich vorbereitet, irgendwie einen Streich gegen die Jedi zu führen oder umgekehrt, kann ja auch sein, dass ein Jedi dann versucht, die Sith zu stürzen, oder ist das jetzt was in den Filmen nicht auftaucht und wir haben hier ein komplett neue?
Das ist komplett neu.
Cool.
Das
gefällt mir sehr gut.
Das ist komplett neu. Was ich in irgendeiner Rezension auch gelesen habe, das halbe Internet oder die wirklichen Kenner, die wirklichen Hardliner, die zermartern sich jetzt schon ihre Gehirne, was das ist, weil, also worin ich dir widerspreche, ist, dass Desmond auf den kleinen Gecko Einfluss nimmt. Das widerspreche ich. Ich habe die Macht, also im Prinzip das, was er kann oder diese Fähigkeit, so gesehen, weil das ja zum Beispiel auch bei der ehrwürdigen Mutter Kasha ja auch passiert, der verbrennt den Jungen schlichtweg.
Aber die Maschine ist doch weg, auf einen Schlag, oder? War die nicht in seiner Hand und dann auf einen Schlag weg?
Kann sein. Aber Kasha verbrennt ja auch.
Richtig.
Und das ist eine Macht, die es bisher im Dune-Universum noch nicht gab.
Mhm.
Und also das ist, du musst ja so sehen, wenn im Prinzip jetzt, also 10.000 Jahre später gibt es niemanden, der Leute verbrennen kann.
Mhm.
Also deswegen, jetzt ist die Frage, wer ist das? Wo kommt der her? Was macht das mit ihm? Wie geht das? Weil wenn der die Macht hat, wo hat er, ich meine, das ist ja schon ultra mysteriös. Ich meine, auf der einen Seite, er erzählt ja, er kommt von Arrakis zurück, hat den Krieg überlebt. Dann siehst du ja zeitgleich das Verbrennen von Bruvit und wie der Imperator ich sag jetzt einfach mal, wie dieses Video sieht, wie Desmond auf Arrakis von einem Sandwurm gefressen wird. Und ich bin mir nicht sicher, was ich schon ein bisschen fishy fand an der Stelle, aber das ist halt auch so ein Detail, das kannst du nicht wissen, weil so wie Desmond da in der Wüste steht, also erstens, man sieht ja ganz viele Leute, ja? Dann hast du ja diese Maschinen, diese Klopfer. Kannst du dich dran erinnern? Okay, also, du siehst das Video und während der Imperator das Video hört, hörst du die ganze Zeit so ein Zzt, Bumm, Zzt, Bumm. Das sind kleine Stampfer, möchte ich es mal nennen, die Ureinwohner von Arrakis oder Dune, also der Planet heißt Arrakis, Die Ureinwohner von Arrakis sind die Fremen und die Fremen nennen ihren Planeten Dune. Da kommt der Name her. Mhm. So. Und Desmond, da liegen lauter Leichen rum. Keine Ahnung, was das für welche sind. Keine Ahnung, wo die her sind, wo die herkommen. Aber das sind aktive Klopfer. Und jeder, der in Arrakis, auf Arrakis ist, weiß, dass das ziemlich dumm ist. Weil die Fremen nutzen diese Klopfer, um Sandwürmer anzulocken. Mhm. Sandwürmer, also das ist ja ein Wüstenplanet und du musst aufpassen, weil Sandwürmer reagieren auf die Erschütterung auf der Erde. Natürlich auch immer fortgetragen von Sandkorn zu Sandkorn. Deswegen haben zum Beispiel die Fremen auch eine spezielle Art zu laufen. Die tanzen eher über den Sand, um bloß nicht zu sehr aufzustapfen, wie der normale Deutsche das tun würde. Genau, und also das ist, es sind aktive Klopfer, der reißt sie nicht aus dem Boden, um den Sandwurm zu stoppen, merkwürdig. Und Desmond trägt die in Anführungsstrichelchen Rüstung von Fremen. Der trägt keine klassische Imperator-Rüstung. Also an der Stelle war mir quasi die Story von Desmond, hey, ich bin wieder da und ich habe Arrakis überlebt, war schon ziemlich fishy. Und dann wird er auch noch von dem Sandwurm gefressen. Warte mal, also augenscheinlich gefressen. Wie kannst denn du dann hier sein? Und jetzt sitzt er auch noch da und besitzt die Macht, Leute zu verbrennen. Und die zweite Frage ist, dadurch, dass Kasha ja auch verbrennt, also die ehrwürdige Mutter, bei der Schwesternschaft auf Valach 9, also auf einem anderen Planeten, verbrennt zeitgleich eine andere Person. Ist das auch Desmond? Kann der über Planeten hinweg Leute verbrennen? Falls ja, heilige Scheiße, was zur Hölle ist das für eine Macht? Aber während des Einsetzens, ich weiß nicht, das wirkt Desmond so ein bisschen merkwürdig, weil er so nach unten guckt, sich dann so mit der linken Hand so die Schläfe hochfährt, als würde er es vielleicht auch nicht, als würde er es vielleicht nicht selber wollen. Verstehst du? Also er das guckt.
Mit dem Auftrag handeln, ja.
Ja, also er guckt Prove It ja jetzt nicht wie Palpatine an und haut Blitze aus seinen Fingern, um ihn wegzuschmoren. Nein, er sitzt einfach da, er redet mit ihm, guckt auf den Boden und dann packt er sich so ein bisschen an die Schläfe, als würde es ihm auch vielleicht so ein bisschen, also entweder ist er es nicht selbst oder es tut ihm selber weh. Ich weiß es nicht, das ist alles und dazu, Desmond wird gefühlt ziemlich wahnsinnig dargestellt von Travis Fimmel. Was ich aber geil finde, muss ich sagen. Also das ist nicht so eine allglatte Figur, sondern der ist so ein bisschen... Der ist so ein bisschen so eine Unstetigkeit. Der ist so ein bisschen unrund, hat so einen kleinen Anflug von Wahn. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin echt gespannt, wo das hinläuft. Und wie gesagt, das, was wir da gesehen haben, ist bisher im Universum nicht bekannt. Ganz neu.
Okay. Also kannst du aber nicht ganz ausschließen, dass das vielleicht nicht doch irgendwie KI-Technologie ist. Und er hat ihr vielleicht Naniten irgendwie bei ihrer Begegnung irgendwie verpasst.
Aber wie verbrennt dann Kasha?
Na, über die Naniten. Hatten die nicht eine Begegnung im Thronsaal? Oder?
Ach so.
Hatten die eine Berührung?
Stimmt. Nein, aber Scheiße, Alter, guter Punkt. Fuck! Kasha
Klär
ist...
Mich auf.
Kasha ist ja eine ehrwürdige Mutter und sie scheint ja auch eine Wahrsagerin zu sein, weil Bene Gesserit sind durch ihr Training in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Und das ist ja das, er steht ja vor dem Imperator, erzählt seine Geschichte, wie er Arrakis überlebt hat oder dass er Arrakis überlebt hat und dann fordert der Imperator ja Kasha auf, das zu überprüfen. Sie soll die Wahrheit herausfinden. Und zumindest von der Inszenierung her, muss ich sagen, lief das gefühlt nicht ganz so reibungslos. Das wirkte so ein bisschen, also ohne Scheiß. Gut, dass du das echt ansprichst. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz. Warte, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Genau, pass auf. Ich habe mir aufgeschrieben, mein Anstrich zu Desmond Hart ist, also Desmond Hart und dann Arrakis. Wahrheit oder nicht? Weil Kascha reagiert merkwürdig. Also die ist so, also wisst ihr, die guckt ihm nicht einfach nur in den Kopf und sagt, ja, der erzählt die Wahrheit, sondern das ist so ein bisschen, das scheint so ein bisschen, es scheint eine bidirektionale Verbindung zu sein und keine unidirektionale Verbindung. Also er scheint eventuell zurückzuschießen, vielleicht verkauft er ihr auch das Gesagte als Wahrheit, sodass sie dann am Ende des Tages sagt, es ist eine Wahrheit. Und vielleicht war genau das dann im Prinzip der imaginäre Berührungspunkt, sodass er Einfluss auf Kascha haben konnte und ihn sie dann vielleicht verbrennen konnte. Aber natürlich, aber losgelöst von Technik, ne? Losgelöst von Technik.
Losgelöst, ja, wahrscheinlich.
Weil berührt haben die sich nicht.
Richtig, also zumindest dann nicht in der Szene, stimmt. Aber was ich auch decken würde von deiner Beobachtung her, auch oder was das unterstreichen würde, wäre ja auch der Dialog zwischen den zwei Schwestern, den Harkonnen Schwestern.
Ja.
Diesbezüglich, dass Kascha sich ja komisch verhält.
Ja gut, sie kriegt ja auch noch richtig, weil sie kriegt ja auch noch eine Vision und sagt dann, hier, ich muss weg.
Mhm, also und, auch ganz untypisch, dass sie zu einem wichtigen Schlüsselmoment dann einfach auch die Position verlässt, wo eben auch der Imperator Schwäche dann zeigt und nicht beraten wird und eben hart sich dann positionieren kann.
Ja, und also, wann hat sie die Vision? Nach dem Aufeinandertreffen mit Desmond Hart.
Ja, okay, also es scheint so eine Art Gegenmacht zu den Schwestern zu sein.
Genau, weil, richtig, genau, das ist nämlich, das war ja eigentlich auch dein ursprünglicher Punkt. Weil ganz am Anfang, in der Rückblende, als Oberin Rakela gestorben ist, sagt ja jemand, oder sagt ja Valya, sondern Thema, ja, wir müssen da, jemand will die Schwesternschaft zerstören. Also Rakela hatte dann auch die Visionen und so weiter und so fort und flüstert dann Valya zu, jemand will, also hier hüte unser Dings und so weiter und so fort, jemand will die Schwesternschaft. Und das sagt sie dann auch den anderen Schwestern. So, und jetzt kommt natürlich ausgerechnet ein Desmond Hart mit einer mysteriösen Macht um die Ecke und verbrennt eine Schwester, was natürlich die Schwesternschaft, allen voran, Valya natürlich dann als Angriff und als Bestätigung dieser Prophezeiung ihrer alten Oberen sieht. Jemand hat es auf uns abgesehen.
Ja, zumal sie ja auch, wie war denn die Formulierung? Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Als sie ja selber, sie sieht ja ihre Schwester oder ihre Ordensschwester brennen.
Ja.
Und dann sieht man ja in der Aufnahme Valya und ihr Close-up zu den Augenpartien.
Ja, ja.
Und dann eben die Reflexion der Flammen in ihren Augen.
Ja.
Und dann sagt sie sowas wie, ich sehe es jetzt oder sowas. Also weiß ich nicht genau. Und da war doch eine ganz komische Formulierung, was diese Prophezeiung angeht. War da nicht irgendwas mit Flammen? Oder bilde ich mir das jetzt gerade?
Als Bestandteil der Vision. Ja. Also speziell, ich sag mal so, die, also andersrum. Man darf nicht, also für die Leute da draußen, die Folge jetzt noch nicht gesehen haben, verbrennen ist jetzt relativ, weil Kascha und Pruvit sehen im Prinzip einfach nur aus wie ein Stück Glut. Also die sehen jetzt nicht aus, wie wenn sich so ein Goku in einen Super Saiyajin verwandelt. Da ist jetzt nicht 20 Meter Stichflamme oder sowas. Und genau diese Einstellung aber, dass die Hand dann so Handarm, so schwarz, Holzkohle, rot, Glut da drin, also eine Verbrennung, das war Bestandteil der Vision. Zusammen mit einem Sandwurm, der ein Gebäude frisst und so weiter und so fort. Also, ich habe die aber auch noch nicht auseinanderklamüsert, aber speziell so Verbrennung und Hand war Bestandteil der Vision.
Ja. Wobei wir schon bei meinem letzten großen Themenblock sind.
Was heißt denn schon? Hast du mal auf den Tacho geguckt, Junge?
Ich wollte einfach eine smooth Überleitung haben, aber okay. Danke, dass du reingritscht.
Gut.
Tatsächlich fand ich den Start richtig gut. Also, da war dieses. Dieser Monolog oder vielleicht redet Valya mit uns, also Dialog mit uns, mit dem Zuschauer. Und dann sagt sie so einen Satz wie, was ist jetzt, was ist wahrer oder wahrhaftiger, Geschichte oder Prophezeiung? Das fand ich gut, das fand ich richtig cool, weil weil letzten Endes hier beides ein Narrativ ist, dass einfach auch die Realität oder in dieser Welt die Realität formen kann. Und dann erst kommt sie zu dieser Prophezeiung, die ja scheinbar einen großen Einfluss hat. Und ich jetzt nicht einschätzen konnte, geht es jetzt einfach nur darum, oder einfach nur ist relativ, um die Serie zu rechtfertigen, weil die heißt ja Prophecy. Mhm. Oder ist das jetzt etwas, was uns auch in Richtung der Filme bewegen wird? Also es passiert da jetzt, ist jetzt diese Gefahr etwas, was sich durchzieht? Oder ist es jetzt wirklich nur die Erklärung, die Origin-Story? Und was ist diese Prophezeiung? Also weißt du da schon was oder können wir da völlig ins Dunkle spekulieren?
Da können wir, glaube ich, völlig ins Dunkle spekulieren.
Also diese Prophecy hat nichts mit den Filmen zu tun?
Nein.
Cool.
Gar nichts. Gar nichts. Also für dich, nur nochmal für dich, damit du so ganz grob abgesteckt bekommst, ja? Also ich meine, ja, okay, also wie gesagt, Leute da draußen, steinigt mich bitte nicht. Ich weiß, es gibt 20 Bücher und übrigens auch Dune Prophecy basiert auf einem Buch. Aber nicht von Frank Herbert, sondern von seinem Sohn. Das Buch ist aus 2012, bla, blub, blub. Ja, okay.
Der
okay.
Das übrigens zusammen mit Kevin J. Anderson geschrieben hat.
Ja. Hast du doch recherchiert, hä?
Ja, das ein bisschen was, aber halt möglichst wenig von der Handlung. Aber kennst du Kevin J. Anderson?
Nein.
Also ich weiß nicht, ob es den Typen wirklich gibt oder ob das ein Synonym für eine Autorengemeinschaft ist. Okay. Weil wenn es den wirklich gibt und das eine wirklich eine echte Person ist und der nicht irgendwie was auslagert, dann hat der entweder schon seit 20 Jahren ChatGPT und lässt schreiben oder der macht nichts anderes, als von morgens bis abends Bücher zu schreiben. Weil der schreibt für Franchises. Der hat, glaube ich, Bücher für, kennst du MacWarrior, kennst du Star Trek, kennst du mit Sicherheit.
Ja.
Für Star Wars hat er geschrieben. Also ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keine Franchise, für die er nicht geschrieben hat.
Krass.
Weil der Typ hat einen Output, das ist brutal. Und scheinbar eben auch Dune.
Krass. Scheint so kreative Menschen, scheint es zu geben.
Ich weiß jetzt nicht, ob er kreativ ist, was das angeht. Vielleicht hat er auch einfach ein Baukastensystem. In Amerika wird ja Schreiben als Handwerk gelehrt.
Okay.
Stephen King zum Beispiel, wenn du mir den Exkurs erlaubst, Stephen King hat, ist ja auch so einer, der einfach nur fließbandmäßig arbeitet. Also der baut sich seine Story, wie auch immer, zusammen, hat seinen Plot und so weiter und der Rest macht er mal nach Zahlen. Und entsprechend kann der halt einfach runterrocken in der Stückzahl, die ist abartig. Also wo wir wahrscheinlich uns überlegen, so,
Ja gut, klar, wenn du das als Handwerk gelernt hast, dann fällt dir das natürlich, obwohl, ich meine trotzdem, die Kreativität oder die Gedanken brauchst du ja trotzdem.
Ja, natürlich, natürlich.
Das darf man nicht aber vergessen.
So ein Worldbuilding, Charakterbuilding und so weiter, das ist so aus dem FF wahrscheinlich bei denen, das ist brutal. Und Anderson scheint so ein Typ zu sein, aber das fand ich ganz witzig, Entschuldigung, beim Recherchieren im Vorfeld, dass der eben auch so Bücher geschrieben hat, zusammen mit dem Sohnemann.
Ah, okay.
Also es ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie die Tolkien-Stories, oder? Habe ich das richtig mit? Also der Vater hat quasi die Haupthandlung entwickelt und der Sohn hat das dann noch ein bisschen ausgedehnt.
Ja.
Okay.
Ja.
Cool. Also, vielleicht doch ein KI-Krieg. Vielleicht sehen wir doch noch richtig Science-Fiction und Space-Geckos in groß und was weiß ich was, Max Battle Max und sowas.
Ich glaube nicht.
Budget ist aber da scheinbar, oder?
Ich weiß gar nicht, wie groß das Budget ist. Also du siehst, es ist kleiner. Es findet sehr viel in Innenräumen statt. Das ist immer schon ein bisschen kostensparend, wenn du das Ganze in einem Raum filmen kannst und du nicht nach Neuseeland fliegen musst, um irgendwelche Landschaftsaufnahmen zu machen oder, weiß ich nicht, eine riesengroße Stadt irgendwo hin zu zimmern oder so. CGI hat man bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Weiß ich nicht. Also grundsätzlich, es ist eine HBO-Serie. Also ich sag mal so, für einen Euro drehen die das nicht. Da kann man wahrscheinlich durchaus schon mal ein paar Nullen dranhängen. Aber ich denke, das müssen die noch kommenden Folgen zeigen, wie groß der Schauwert dann unterm Strich wirklich ist. Also Folge 1 war da verhältnismäßig, hat man jetzt noch nicht so viel gesehen. Ja, naja. Da geht noch mehr. Hoffentlich.
Ich hoffe doch. Also ich bin mal gespannt. Also wenn die da jetzt ordentlich Geld reingesteckt haben, müsste es ja irgendwann zu sehen sein. Ich meine, der Gecko sah jetzt nicht billig aus. Zumindest auf dem Smallscreen.
Ja, okay. Aber du darfst ja nicht vergessen, also ich sag mal so, der Cast ist aber auch schon, also ich meine, man hat ja schon so zwei, drei bekannte Gesichter. Der verschlingt ja dann wieder auch ein bisschen den ein oder anderen Euro, ne? Darf man nicht vergessen.
Wobei ich das jetzt nicht verstehe, wo ist denn da jetzt die Notwendigkeit, so wirklich in Namen zu setzen? Wie abgesehen jetzt? Davon, dass ich jetzt gar nicht, also warum braucht man denn für so ein Prequel denn wirklich große Namen? Wobei ich jetzt auch nicht weiß, welchen Namen du meinst, das ist nichts. Wer ist denn da? Du hast
Mark Strong?
Du hast Mark Strong, ja.
Mark Strong, Emily Watson, Olivia Williams, also die beiden Schwestern, Valya und Tula, die hat man schon mal gesehen. Travis Fimmel. Ja, natürlich, das ist jetzt, Entschuldigung, natürlich, das ist jetzt kein Tom Hanks und kein Brad Pitt.
Genau, das ist ja der Punkt, auf den ich ja hinaus will. Du hast jetzt nicht die A-Größen, die jetzt wirklich dann, wo du sagst so, okay, wo ist das Geld hin? Siehe Citadel, wo wir sagen, vielleicht hat Richard Madden da das komplette Budget aufgefressen.
Wahrscheinlich, ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für Mark Strong eben gesagt haben, okay, wir hauen da 100 Millionen raus.
Nee, das nicht. Aber wenn das jetzt zum Beispiel bei sich mit Game of Thrones oder mit House of the Dragon vergleichst, da sind wenige bekannte Gesichter. Obwohl, ne, stimmt auch nicht. Der ein oder andere ist schon dabei. Wie gesagt, ich weiß gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht recherchiert. Ich habe keine Ahnung, was das Ding kostet. Oder gekostet hat. Das weiß ich nicht.
Müssen wir nachholen. Da müssen wir noch Hausaufgaben machen. Ich sehe schon. Aber wir sind ja relativ nah, was die Aufzeichnung angeht, zu der Ausstrahlung. Also wir haben jetzt nicht so viel Zeit gehabt zum Nachrecherchieren. Okay, Budget hätte man noch vorher recherchieren können. Okay, Schande über unser Haupt. Wir holen das nach. Ihr kriegt noch Informationen. Gregor. Noch Punkte?
Ob ich noch Punkte habe?
Auf deiner Liste, ja.
Mal kurz gucken. Nee. Also alles, was ich mir aus meinen Punkten dann irgendwie nochmal gelb hervorgehoben habe, haben wir in irgendeiner Art und Weise angerissen.
Sehr gut.
Ja.
Dann weißt du was, mit Blick auf die Uhr holt der Sandwurm den Deckel raus.
Oh Gott, Alter. Okay.
Ja. Ich vielleicht für mich an der Stelle zusammenfassend, ich bin noch nicht so überzeugt von der Serie, aber wir haben ja noch 5 Folgen. Bin gespannt, wie es läuft. Und ja, da bleibt mir nur zu wünschen übrig, dass ihr eine schöne Woche habt. Genießt die Zeit, bis zur nächsten Ausstrahlung. Ja. Wir werden drüber reden. Und für die letzten Worte übernimmt der Gregor. Bitteschön.
Jawohl, liebe Leute da draußen, ihr habt es schon gehört. Der letzte Deep Dive des Jahres. Und für mich, auch wenn wir bis jetzt nur eine Folge weit sind, aber ich mag einfach dieses Setting. Ich mag diese Welt. Ich mag diese Düsternis. Ha, das ist mein Ding. Ich freue mich, dass Dune Prophecy endlich da ist. Ich habe es schon Ewigkeiten auf meiner Watchlist. Als es jetzt Mitte November rauskam, ich bin dabei, ich freue mich auf alle Fälle auf die nächsten 5 Folgen. Ich bin dann wahrscheinlich so ein bisschen der Gegenpart zum Goran, aber das ist auch okay. Mal andersrum. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder zu Folge 2 von 6 von Dune Prophecy. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Tschüssikowski.